Es gibt so Unfälle, bei denen man sich sofort denkt, so etwas kann eigentlich gar nicht mehr passieren, oder? Dieser gehört definitiv dazu. Im Endanflug auf den Stadtflughafen von Washington stößt ein Passagierflugzeug mit einem Militärhubschrauber zusammen, alle Insassen sterben. Die genaue Ursache dafür kennen wir noch nicht, aber wir können uns jetzt schon ein recht detailliertes Bild der Situation machen. Ich versuche, die aktuell bekannten Infos so gut es geht für euch einzuordnen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. American Airlines Flug 5342 war ein ganz normaler US-Inlandsflug von Wichita nach Washington. Durch die mittlerweile veröffentlichten Aufnahmen des Cockpit Voice Recorders wissen wir, dass die Besatzung der CRJ 700 sich auf einen ILS-Anflug, also einen Instrumentenanflug auf Piste 01 in Washington, vorbereitet hat. Kurz bevor die Maschine aus Süden kommt, auf den Endanflug eindreht, wird sie für den Mount Vernon Visual Approach für Piste 01 freigegeben. Ein Sichtanflug also, statt des vorher besprochenen ILS Approaches. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Laut Anflugkarte kann die Besatzung nun trotz Visual Approach die Daten des Instrumentenlandesystems zur Hilfe nehmen, soll dann aber ab etwa 6 Meilen vor der Piste dem Fluss bis zur Landung folgen. Die letzten 10 Kilometer also auf Sicht fliegen, dem Fluss entlang zum Flughafen. Soweit kommt es aber gar nicht. Nachdem sie sich beim Tower Lotsen in Washington anmelden, Callsign Blue Streak 5342, werden sie gefragt, ob sie auch Piste 33 für die Landung akzeptieren würden. Das bedeutet dann einen spontanen Wechsel auf einen sogenannten Circling Approach. Das ist ebenfalls ein Manöver, das auf Sicht geflogen werden muss. Dazu ist es sehr anspruchsvoll, denn ein Circling Approach ist anders als die allermeisten Anflüge. Kein Anflug, bei dem man geradeaus auf die Runway zufliegt, ist vielmehr eine gut getimte Kurve, könnte man sagen, bei der man erst im letzten Moment die Piste direkt vor sich liegen hat. Solche Anflüge gibt es an vielen Orten auf der Welt, in New York zum Beispiel, auf Madeira oder auch auf Samos. Diese Anflüge gehören definitiv zu den anspruchsvollsten der Welt. Die Piloten unterhalten sich kurz darüber, treffen als Team dann eine Entscheidung und bestätigen dann, dass sie kurzfristig auf Piste 33 wechseln.
Yeah, we can do 33 for Piste 6342. Piste 6342, that's Wilson Bridge, thanks for runway 33, runway 33, clear to land.
Das kann man sich in Teilen so vorstellen wie der Visual Swing, den wir manchmal in Frankfurt von einer Piste auf die andere bekommen. Der Tower Lotse bietet uns diese Option an. Wir können dem zustimmen oder das ablehnen. Für uns hat der Swing Vorteile, bedeutet nämlich vor allem eine kürzere Rollzeit. Im Idealfall haben wir die Option auch schon vorher durchgesprochen. Dann lässt sich das alles sehr gut auch spontan machen. Warum ist das nur in Teilen vergleichbar? Na, weil der Swing in Frankfurt zwar auch eine kurzfristige Änderung des Anflugs hin zu einem Sichtanflug ohne Unterstützung durch ein Instrumentenlandesystem ist, die Bahnen verlaufen aber parallel zueinander, sind identisch lang und es bleibt nach dem kurzen Schlenker, den wir da fliegen müssen, bei einem geraden und vollkommen unkomplizierten Anflug. Der Wechsel in Washington ist allein deswegen schon anspruchsvoller, weil von einer knapp 2200 Meter auf eine knapp 1600 Meter lange Piste gewechselt wird und diese eben nicht parallel zur ursprünglich angeflogenen Bahn liegt, sondern eben in dieser Kurve, diesem Circling Approach, angeflogen werden muss. Mit anderen Worten, der Anflug hier ist hochkomplex, vor allem wenn er spontan und nachts geflogen werden soll. Dass die Crew dem nach einem kurzen Gespräch im Cockpit zustimmte, liegt vermutlich daran, dass sie den Flughafen und diesen Anflug bereits gut kannte. So war man sich dann nach kurzer Zeit einig und wechselte kurzerhand auf Piste 33. Der fliegende Pilot hat dann ordentlich zu tun. Der Autopilot wurde abgeschaltet, um quasi für das Endstück kurz vor der Bahn auszuholen. Der nicht fliegende Pilot hat jetzt auch viel zu tun, baut vielleicht noch kurz die richtige Landebahn in den Bordcomputer ein, sucht das richtige Kartenmaterial raus und checkt nochmal kurz die Landeperformance, ob das alles passt mit den 1600 Meter und den zu erwartenden Rollweg am Boden, um den Kollegen gleich optimal unterstützen zu können. Also beide sind hier in der Situation sicherlich gut beschäftigt. Zur selben Zeit war ein Militärhubschrauber, ein Sikorsky UH-60 Black Hawk, nördlich des Flughafens Richtung Süden unterwegs. Callsign PAT-25. Die Crew nutzte einen der verschiedenen Korridore für Helikopter, der sich an die Ostseite des Potomac Rivers anschmiegt und würde darauf dann gleich den Endanflug der Piste 33 kreuzen. Anders als die Passagiermaschine fliegt der Hubschrauber unter VFR, also nach Sichtflugregeln. Die Piloten steuern ihren Helikopter also zwar entlang eines vorgegebenen Korridors, sind mit ihren Augen aber hauptsächlich draußen und vermutlich gar nicht so sehr bei den Instrumenten. Sie fliegen die Maschine nach Sicht. Das tun die Piloten der CRJ zwar auch gerade, trotzdem darf man das hier an der Stelle auf keinen Fall durcheinander bringen. Die waren nach wie vor unter IFR, also unter Instrumentenflugregeln unterwegs. Der Circling Approach ist lediglich ein auf Sicht geflogener Teil dieses Instrumentenfluges. Der Tower Lotse in Washington kontrolliert beide Fluggeräte in seiner Kontrollzone um seinen Flughafen, gibt dem Helikopter eine konkrete Verkehrsinformation.
Pat 25,
woraufhin der wiederum eine sogenannte Visual Separation requestet. Und diese auch bekommt. Allein an der Art und Weise, wie die Funksprüche hier ausgetauscht werden, ist relativ schnell klar, Visual Separation, das ist hier für diesen Fall ein absolutes Standardverfahren. Aber was bedeutet das ganz genau? Es bedeutet, dass die Helikoptercrew den eben beschriebenen Verkehr jetzt selbstständig im Blick behält und selbstständig frei von ihm bleibt, sich also selbstständig um den nötigen Abstand kümmert. Die Hauptaufgabe der Flugsicherung, dafür zu sorgen, dass sich zwei Flugzeuge nicht zu nahe kommen, ist damit an, in diesem Fall, die Besatzung im Helikopter übergeben. Warum macht man das? Es spart eine ganze Menge Zeit, macht die ganze Abwicklung effizienter, der Helikopter kann einfach fliegen, wenn der Weg frei ist. Dass sich der Tower-Lotse aufgrund der Annäherung beider Maschinen noch einmal kurz bestätigen lässt, dass die Helikopter-Crew die CRJ in Sicht hat, das macht an der Stelle tatsächlich keinen großen Unterschied mehr. Genauso, dass das TCAS, also das Traffic Advisory and Collision Avoidance System in der CRJ, noch kurz eine Advisory rausgibt. Also das Kollisionswarnsystem gibt noch eine Warnung raus, dass es hier nichts Ungewöhnliches, wenn ein Helikopter so nah am Enternflug kurz wartet, bis er vorbeifliegen kann. Aber den jetzt aus dem Cockpit zu suchen und zu finden, das kann man bei einem tieffliegenden Helikopter zwischen all den Lichtern einer Großstadt eigentlich vergessen. Also hier muss man sich als Besatzung im Enternflug schlichtweg darauf verlassen, dass der frei vom Enternflug bleibt. Der Tower-Lotse bekommt derweil seine Bestätigung, der Verkehr sei in Sicht. Alles klar, dann kann ja nichts schief gehen. Aber was auch immer die drei Soldaten im Helikopter hier in Sicht hatten, es war definitiv nicht die CRJ. Vielleicht war es der Verkehr dahinter, hier hingen ja mehrere Flugzeuge aufgereiht im Anflug, wir wissen es einfach nicht. Vermutlich hatten sie Nachtsichtgeräte auf, das schränkt vor allem das periphere Sehen ein, hilft zwar dabei, Objekte zu sehen, die man bei Dunkelheit mit bloßem Auge eigentlich nicht mehr sehen kann. Die Landescheinwerfer eines Flugzeuges, die man bei Nacht eigentlich ganz hervorragend erkennen kann, die verschwimmen aber eventuell in den Lichtern der Großstadt, wenn man einfach keinen vernünftigen Kontrast mehr hat. Zu erkennen, ob es sich dabei dann um eine CRJ oder um einen Airbus handelt oder um ein anderes Flugzeug, das ist sowieso vollkommen unmöglich. Es ist nicht mal eindeutig erkennbar, ob die Piloten richtig verstanden hatten, dass der Verkehr, auf den sie warten sollten, auf Piste 3-3 landet und nicht wie die anderen Maschinen auf Piste 0-1. Dazu war der Helikopter nach aktuellen Angaben wohl etwas zu hoch. Die genaue Flughöhe muss noch bestimmt werden, der Flugdatenschreiber wird gerade ausgelesen. Wir wissen auch noch nicht, was der Höhenmesser angezeigt hat, ob der überhaupt richtig eingestellt war, aber der Zusammenstoß ist in etwa 300 Fuß Höhe passiert und damit 100 Fuß, also etwa 30 Meter, über dem eigentlichen Deckel dieser Flugroute in 200 Fuß. Das klärt noch nicht, warum der Helikopter ja einfach weitergeflogen ist, aber die 30 Meter hätten theoretisch einen entscheidenden Unterschied machen können. Hier ist ganz gewaltig etwas schiefgelaufen. Was genau es auch war, was genau dafür gesorgt hat, dass die Piloten im Helikopter die CRJ nicht identifizieren konnten, obwohl sie sich laut ihren Funksprüchen dabei so sicher waren, keine Ahnung. Das werden jetzt Ermittler im Detail herausfinden. Wir können in der Zwischenzeit nur versuchen, die bekannten Fakten ein bisschen einzuordnen. Warum gibt es hier überhaupt eine Helikopterroute, die den Endanflug einer aktiven Piste kreuzt? Der Luftraum über Washington DC gehört definitiv zu den meistfrequentierten und komplexesten in den USA. Militär- und Zivilverkehr teilen sich den Luftraum auf eine einzigartige Weise zwischen mehreren Flughäfen, zahlreichen Sperrzonen, die auf keinen Fall überflogen werden dürfen und, das darf man auch nicht unterschätzen, sehr lärmsensitiven Gebieten. Der Potomac River ist somit wie eine natürlich vorgegebene Ein- und Ausflugschneise für Helikopter und Flugzeuge gleichermaßen. Diese Vorgehensweise und das immer weiter steigende Verkehrsaufkommen stand zwar schon lange in der Kritik, hat aber auch lange funktioniert. Viel spannender finde ich an der Stelle einen anderen Punkt. Und zwar, Fliegen in den USA kann manchmal sehr speziell sein. Nirgendwo auf der Welt werden am laufenden Band auch nachts Sichtanflüge und Landefreigaben alles auf einmal an anfliegende Flugzeuge verteilt. Und viel entscheidender und nicht zu verwechseln, nirgendwo auf der Welt bestehen Lotsen immer wieder gerne darauf, dass Piloten diese sogenannte Visual Separation übernehmen. Sich also selbstständig auf Sicht von anderen Flugzeugen fernhalten. Der Grund dafür ist schnell erklärt. Das ist Effizienz. Flugzeuge können auf Sichtanflügen in Kombination mit Visual Separation sehr eng gestaffelt auf den Anflug gefädelt werden. Das sorgt schon tagsüber an Flughäfen wie Seattle oder San Francisco immer wieder für interessante Situationen. Gefährlich ist es nicht, solange alle sich sicher sind, dass sie auch wirklich das sehen, was sie sehen sollen. Es ist tagsüber noch gut machbar und Systeme wie hier im A330, die uns nicht nur einzelne Targets auf unserem Navigation Display anzeigen, sondern wirklich Flugzeuge mit Callsign, das hilft dabei, aber spätestens dann, wenn es dunkel wird, ist das alles sehr, sehr spannend. Wir haben hier mal sehr ausführlich über einen Lufthansa-Flug geredet, der nachts im Anflug auf San Francisco dem Lotsen eigentlich nur klar machen wollte, dass er diese Visual Separation nicht übernehmen darf. Dem Kollegen kann man da jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen, er hat sich einfach nur an die Regeln gehalten, auch wenn ich mir sicher bin, dass hier alle Beteiligten was draus lernen konnten. Man kommt einfach nicht sonderlich weit, wenn man einem schwer beschäftigten Lotsen die airline-spezifischen Verfahren erklärt. Stattdessen kann man auch einfach verneinen, dass man den Verkehr in Sicht hat. Aber eine Sache bleibt, bei vielen Airlines dieser Welt ist absolut klar geregelt, Visual Separation, bei manchen sogar die Visual Approaches, also die Sichtanflüge, im Dunkeln bei Nacht, keine Chance. Das wird einfach nicht gemacht. Punkt. Und das auch aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Denn wenn wir das machen, geht es bestimmt ganz oft gut. Aber wir nehmen aus dem Schweizer Käsemodell ganz bewusst eine Scheibe nach der nächsten raus. Scheiben, die wir da über die letzten Jahrzehnte mühsam reingebastelt haben. Und auf einmal sind wir in einer Situation wie an einer Straßenkreuzung. Alle sind darauf angewiesen, dass derjenige, der am Vorfahrtgewehrenschild steht, in diesem Fall der Hubschrauber, auch ganz genau geguckt hat, bevor er auf die Kreuzung fährt. Wenn er sich vertut, kracht es. Und das kann, so effizient es auch sein mag, eigentlich ja nicht sein, oder? Hier gab es jetzt einen wirklich tragischen Unfall mit 67 Todesopfern. Das schwerste Flugzeugunglück in den USA seit fast 25 Jahren. Ein Unfall, der wirklich, so muss man sagen, richtig, richtig großer Mist ist. Der hier hat das Potenzial, die Luftfahrt nachhaltig zu verändern. Mit Air Collisions. Also einfach Zusammenstöße in der Luft. Sowas darf es einfach nicht geben. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es hier weitreichende Konsequenzen haben wird. In diesem Sinne, so viel zu meiner Einschätzung der Situation. Ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.